SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich heute Vormittag Julia Solska. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Ukrainerin, in der Nähe von Kiew aufgewachsen, haben in Kiew und in Bochum Germanistik studiert. In Düsseldorf haben Sie gelebt, sind dann wieder zurück in die Heimat, die Ihnen gefehlt hat. Und dann kam der Krieg. Von heute auf morgen wird das Leben auf den Kopf gestellt. Wie geht's Ihnen gerade?
Also mir geht's gut, kann man sagen, aber dieser Satz, mir geht's gut, ist jetzt ganz anders als früher, so normal. Ja, wenn meine Freunde oder Bekannte haben gefragt, wie geht's dir, also vor dem Krieg, und wenn ich antwortete, ja, alles gut, das bedeutete wirklich alles gut. Und jetzt, das heißt, ja, okay, also ich lebe, meine Familie lebt, mein Haus in der Ukraine steht, meine Wohnung steht und irgendwie alles in Ordnung ist. Aber wir haben einen Krieg im Land und jeder Tag sterben die Menschen in meinem Heimatland. Deswegen, ich kann nicht sagen, dass jetzt alles perfekt ist. Natürlich, das ist sehr, sehr schrecklich alles.
Sie sind weit weg von Ihrer Familie, haben sich alleine auf den Weg gemacht. Was hören Sie von Ihren Eltern? Wie geht's denen?
Also eigentlich, ihnen geht's gut. Also sie konnten wieder zurück nach Hause kommen. Sie waren einige Zeit in anderer Stadt, also in Vinnytsia, als das Dorf, wo sie lebten, okkupiert war. Und jetzt sind sie wieder zu Hause. Sie wohnen in Worsel. Das ist nicht, also das ist zwischen Irpin und Kiew.
Sie schreiben ein kleines Kaff.
Ja, genau. Das steht in meinem Buch. Ja, sie können wieder arbeiten, Gott sei Dank. Sie machen so alltägliche Sachen, zum Beispiel Mama hat einen kleinen Garten, sie freut sich darauf, dass sie so diese Routine machen kann, weil im Krieg, also während des Kriegs, als wirklich das Dorf, also dieser Ort okkupiert wurde, es war total schrecklich, also es gab keinen Strom, kein Gas, es war auch kalt damals, Ende Februar, Anfang März, und sie wussten nicht, was sie machen. Ob sie, keine Ahnung, ob sie dann im Frühling wieder zurück können, was weiter. Man muss immer zu Hause, also wir haben ein großes Haus, man muss immer was machen. Und Mama machte immer Sorgen. Ja, was jetzt? Okay, einen Tag kann ich warten, aber eine Woche, das ist schon zu viel. Die Arbeit muss weiter gemacht werden.
Sie hat immer Pläne gemacht.
Ja, genau, Pläne. Also das ist Routine, aber diese Routine macht auch einigermaßen glücklich. Das heißt, alles in Ordnung ist, ja.
Wir wollen darüber sprechen, wie es ist, wenn der Krieg plötzlich zur Alltagsroutine wird. Ein Krieg, ja, von dem eigentlich niemand glauben wollte, dass es ihn im 21. Jahrhundert gibt. Obwohl es laut der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung im vergangenen Jahr 22 Kriege und 6 bewaffnete Konflikte in der Welt gab. Was denken Sie, hatten wir dieses Thema Krieg einfach zu weit weggeschoben?
Das waren auch meine Befürchtungen, dass die Welt so langsam sozusagen kriegsmüde werden. Also, dass sie über den Krieg vergessen und dass die Leute denken, dass es ihnen nicht betrifft. Das ist aber nicht so. Und ich glaube, also ich bin überzeugt, wir müssen weiter darüber reden. Also wir müssen auch etwas machen. Also wir wiederholen, ich meine, unsere Regierung, ja, wiederholen ständig, wir brauchen weiter Unterstützung, weil es keine andere Wege mehr gibt, als einfach weiter mit Waffen zu kämpfen. Und deswegen, wir brauchen das alles weiter und wir geben nicht auf. Aber ich habe Angst, dass entweder die anderen Länder, die wollen einfach sich nicht einmischen oder sie wollen das alles nicht mehr hören. Natürlich, das ist angenehmer, so gute Nachrichten zu hören, also ihre alltägliche Sachen zu machen und nicht höhere Preise für Gas oder Öl haben. Ja. Natürlich,
das werden wir auch noch drüber sprechen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, über die Situation zu berichten und aufmerksam zu machen. Julia Solska, heute Vormittag. Sie beginnen Ihr Tagebuch mit dem 23. Februar, mit dem Tag vor der Invasion. Wie sah dieser Tag für Sie aus?
Genau, ich wollte also diesen Kontrast zeigen. Wie war das Leben vor dem Krieg und nach dem Krieg, also als der Krieg begann. Also am 23. war ganz normaler Tag. Ich konnte mir nichts Schlimmes vorstellen. Ich war auch krank, hatte Fieber, ich war zu Hause, aber das Wetter war schön. Ich wollte ein bisschen im Park spazieren gehen, also in der Nähe, ja ganz in der Nähe. Habe auch meinen Kaffee getrunken, habe mit Freundinnen telefoniert, habe so Bilder im Internet geguckt, also habe Kleider für die Hochzeit von meiner Freundin gesucht. Ja, eigentlich am Abend habe ich einen Film geguckt und ich hatte keine Gedanken gemacht, dass irgendwas Schlimmes kann passieren.
Dann kam der 24. Februar. Wie haben Sie an diesem Tag von dem Ausbruch des Krieges erfahren?
Am 24., also Sie meinen, was habe ich gefühlt?
Wie haben Sie die Nachricht bekommen?
Also die Nachricht, eigentlich, ich habe erstmal diese Explosionen selbst gehört. Das war so gegen 5 oder so 4:30 früh am Morgen. Natürlich, ich konnte noch nichts so genau verstehen, was ist das? Aber trotzdem, ich hatte schon schlechtes Gewissen. Das ist etwas anderes als die Geräusche einfach von der Straße, so Lärm von Autos oder sowas. Und dann, ich weiß nicht, 5:30, also ich und mein Freund, wir haben angefangen im Internet zu recherchieren und es gab schon erste Informationen im Instagram, im Facebook, haben schon die Leute gepostet, dass sie so viele Raketenangriffe so in jeder Stadt ja gehört haben, Explosionen. Und dann gab es erste Informationen, dass es Krieg ist. Und um 7 Uhr schon hat unser Präsident offiziell an uns gewendet, dass Russland hat den Krieg angefangen. Und es gab keine Vermutungen mehr. Das war schon klar um 7 Uhr.
Das war die Gewissheit. Sie sagen gerade, ja, Sie wussten gleich, dass diese Geräusche, diese Explosionen etwas anderes zu bedeuten hatten. Lässt sich das in Worte fassen, diese Geräusche? Wie klang das?
Das ist schwer zu erklären. Also das ist irgendwas, also das war nicht so direkt neben meiner Wohnung, irgendwo am Stadtrand vielleicht, aber das war sowas, als ob es tief von der Erde kommt und keine Ahnung, also Explosion, ich konnte mir vorstellen, wie Explosion-Geräusch aussieht, aber trotzdem, ich dachte, das ist von der Fabrik, die in der Nähe ist. Also irgendwas ist kaputt oder keine Ahnung, irgendwas Schweres aus Metall runtergefallen ist. Aber ja, ich konnte das auch so, also es ist schwer zu erklären, wie genau das war. Aber trotzdem, ich wusste schon, dass es was anderes ist.
Julia Solska bei uns in SWRs Leute. Als ich im Krieg erwachte, heißt ihr Tagebuch. Tagebuch einer Flucht aus der Ukraine. Das ist ein Thema, was uns jetzt seit 5 Monaten inzwischen begleitet. Sie haben ganz besonders die Veränderung auch an sich beschrieben, wie sie sich selbst panzern mussten, wie sie beschreiben, dass sie hart geworden sind, sich wünschen, dass die Russen ihren Schmerz spüren. Stellen Sie auch Veränderungen hinsichtlich der Solidarität zur Ukraine fest?
Sie meinen Solidarität hier im Land?
Zum Beispiel, ja, die anfangs sehr, sehr groß war. Sie sind ja gerade im Unterricht und sind im Austausch auch mit vielen Menschen aus Deutschland. Wie verhält sich das?
Ja, erstmal hat man das Gefühl, dass viele Leute uns unterstützen. Aber manchmal lese ich im Internet auch so negative Kommentare, dass die Leute einfach ihr Wohlstand nicht verlieren möchten, so ihr gemütliches Leben, sie möchten keine Preiserhöhungen und das kann ich einerseits verstehen, aber viele Leute möchten leider nicht das wahrnehmen, möchten das nicht akzeptieren, dass wenn wir jetzt also zusammen gegen den Krieg kämpfen, dann bekommen wir alle Freiheit. Und dann sozusagen kämpfen wir dieses Übel. Und wenn jetzt viele sagen, nein, das gehört, also das betrifft mich nicht, ja, dann, ja, man hört, man kann immer aufhören, immer aufgeben. Und dann kommt aber diese russische Welt sozusagen auch weiter, nach Baltikum, nach Europa, durch Polen auch nach Deutschland. Leider, es kann passieren. Und keine Ahnung, also es gibt schon Solidarität, aber ich sehe schon verschiedene Meinungen.
Sie sagen jetzt ja, Sie haben das im Internet gelesen. Gibt es auch Menschen, die Ihnen das direkt ins Gesicht sagen? Die sagen, jetzt findet endlich einen diplomatischen Weg, hört auf, so viele Soldaten zu opfern.
Nein, ins Gesicht nicht. Also vielleicht sind die Menschen mutiger, wenn sie das so anonym schreiben, so einfach irgendwo in den Netzwerken, in sozialen Netzwerken, ja. Aber so, so sind alle nett, freundlich und alle sagen, naja, es ist schade, ja, Ukraine muss gewinnen. Aber in der Wirklichkeit weiß man nicht genau. Und jetzt habe ich auch schon Sorgen, was die Leute denken.
Ja, was Sie gerade beschreiben, das erleben wir auch. Hier kommen viele Nachrichten rein, per Mail in Studio, zum Beispiel aus Bad Dürrheim von Monika Kunze. Ich kürze gerade mal ab. Was geht uns der Krieg zwischen Ukraine und Russland an? Ich bin kriegsmüde und das ist gut so. Oder Sven Thoma aus Mühlhorn. Hört auf, endlich Waffen zu fordern. Geht endlich den diplomatischen Weg.
Nein, es geht leider nicht. Also keine Verhandlungen mit Russland sind möglich. Also wir haben das schon selbst gesehen. Also unser Präsident wollte immer so sogar mit dem russischen Präsident zusammen am Tisch sitzen und besprechen. So, wir wollten nie einen Krieg führen. Wir haben nicht angegriffen. Also wir wollten also Frieden haben. Und das klappt aber nicht mit Russland. Und
jetzt wurden gerade weitere Geheimdienstoffiziere entlassen. Am Wochenende wurde bereits der Geheimdienstchef und die Generalstaatsanwältin wegen Verrats, heißt es, entlassen. Wenn Sie solche Nachrichten hören, wie geht's Ihnen da?
Also ich habe diese Nachricht gehört, ja, aber nicht sofort konnte ich alle Details auch wissen. Und ich konnte auch nicht verstehen, warum, wieso wurde er gekündigt. Aber dann verstehe ich natürlich, das ist traurig. Wir sind jetzt sehr einig, ich meine ukrainisches Volk, die Leute in der Ukraine, wir, also ganz einfache, normale Leute sozusagen, ja, nicht die Regierung, ich meine, also alle sind einig und alle kämpfen so, wie sie können. Und das ist natürlich schade zu hören, wenn wir trotzdem so einen Verräter haben, das ist traurig.
Ja. Sie sagen, alle sind sich einig. Jetzt gibt es natürlich die Regionen Donbass und Luhansk. In diesen Regionen ist es für die Menschen noch mal umso schwieriger. Dort wurde beispielsweise die russische Sprache verboten. Auch das ist dann etwas, womit die Menschen zu kämpfen haben.
Ja, also die Sprache ist jetzt sehr wichtig. Natürlich, ich glaube, das ist normal, wenn in einem Staat also die Sprache, also die Staatssprache spricht. Ja, in Deutschland spricht man auch Deutsch. Ja, in Italien spricht man Italienisch. Und in Ukraine muss man Ukrainisch sprechen.
Was erreicht man natürlich mit Verboten, ist die Frage.
Verboten, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also ich glaube, jeder Mensch kann die Sprache sprechen, die er will, ja, die er bequemer irgendwie findet. Aber ja, zum Beispiel was die Unterlagen angeht oder Radio, Fernsehen, so Medien und ja, so irgendwelche Behörden, alles muss auf Staatssprache sein. Und das ist normal. Das ist ganz in Ordnung.
Sie flüchteten am 9. März über die polnische Grenze nach Deutschland. Wobei Sie selbst sagen, naja, als Flüchtling möchte ich mich gar nicht betrachten. Warum ist Ihnen das wichtig?
Ich glaube, einfach nur, weil ich schon in Deutschland gelebt habe, ich kenne die Sprache und ich habe hier schon andere Erfahrungen. Deswegen für mich, das ist ungewöhnlich, mich als Flüchtling zu fühlen. Und warum denn? Ich kann arbeiten. Ich kann für mich alles selbst sozusagen besorgen und ich wollte das nicht. Also deswegen so schnell wie möglich habe ich die Arbeit gefunden und habe angefangen, so das alles weiter so zu organisieren.
Wie sieht Ihre Arbeit aktuell aus?
Ich unterrichte in einer Sprachschule für die Ukraine. So, das sind Integrationskurse. Es gibt auch Leute aus verschiedenen Ländern, aber mein Kurs besteht nur aus den Ukrainern und Ukrainerinnen, ja, die jetzt gerade wegen des Kriegs nach Deutschland gekommen sind.
Was hören Sie von denen? Welche Pläne haben die Menschen?
Über Pläne jetzt ist ganz schwierig zu sprechen. Das hat auch jetzt andere Bedeutung, also dieses Wort, also ja, dieser Begriff Pläne haben. Es ist sehr schwierig für sie, so, das sind meistens die Frauen, es gibt auch Rentnerinnen, ja, und sie müssen alles zu Hause verlassen und sie müssten das Leben ganz neu anfangen, die Sprache lernen, so. Viele haben ihren guten Job verloren. Und hier, sie müssen einfach alles nochmal beweisen, nochmal weiter studieren. Und das ist schwer. Sie möchten aber alle zurück. Sie müssen nicht bleiben.
Dieses nochmal von vorn anfangen. Sie sind dann erstmal mit ihrem Freund zu ihren Eltern gefahren. Auch seine Mutter lebt in der Nähe von Kiew, wo sie aufgewachsen sind. Und ich fand es ganz interessant zu lesen, dass es innerhalb der Generationen unterschiedliche Auffassungen davon gibt, auch aus dem Land zu gehen. Wie haben Sie das analysiert?
Genau, das ist nicht nur bei meinen Eltern so, bei vielen. Also wenn ich meine Freunde, also die Geschichte von meinen Freunden, von meinen Bekannten höre, das Gleiche. Ja, also die Eltern, die wollen nicht das Haus verlassen, weil sie einfach für dieses Haus irgendwie viel Zeit gewidmet haben, viel investiert haben und die Wohnfläche eigentlich sind sehr teuer in Kiew. Und sie dachten, wenn sie jetzt das Haus verlieren, aber ja, sie könnten auch das Haus nicht irgendwie jetzt schützen. Das ist auch unlogisch, ja. Das ist alles Materielles nur. Und andererseits, sie wollten nicht einfach das Haus für Okkupanten lassen, zum Beispiel für Plünderer und so weiter. Ja, sie konnten, also es gab schon Fälle, wenn sie wussten, dass Haus leer ist, die Leute weg sind, dann konnten sie einfach in diesem Haus so komfortabel wohnen sozusagen, alles machen, was sie wollten oder das Haus einfach verbrennen lassen. Deswegen wollten sie nicht. Sie haben andere Prioritäten, so mehr Materielles vielleicht, würde ich sagen. Das ist mein Haus, das ist mein Garten und ich bleibe hier. Und ich denke anders.
Sie
für mich, das Leben ist wichtiger.
Wir wollten über Ihre Flucht nach Deutschland sprechen. Dieser Entschluss zu gehen, den zu fassen, das war ja ein Prozess. Wie lief das ab? Können Sie uns da mal mitnehmen?
Das war wirklich ein sehr langer, komplizierter Prozess bei mir. Ich wollte erstmal überhaupt nicht mein Land verlassen. Ich wollte überhaupt in Kiew bleiben oder bei meinen Eltern zumindest, damit wir einfach alle zusammen das alles durchhalten. Ich dachte, das geht leichter dann. Aber dann hatte ich wirklich Angst und wollte nicht mehr da bleiben. Bin erstmal also in eine andere Stadt gefahren, dort ein bisschen geblieben und dann nach Lviv zu einer Freundin von mir gefahren. Und dann habe ich mich entschieden, endlich weiterzufahren nach Deutschland. Einfach, weil ich hier so bekannte Freunde habe. Und also ich habe nicht so lange überlegt, wohin. Ja. Und warum ich eigentlich zu dieser Flucht sozusagen entschieden habe, weil ich mich schon hilflos fühlte. Ich wollte etwas machen. Ich wollte nicht einfach sitzen und auf etwas, keine Ahnung was, warten. Ich habe verstanden, dass ich von dort nicht so viel machen kann. Ich konnte auch nicht richtig arbeiten. Und hier konnte ich ruhig zum Beispiel mein Buch zu Ende schreiben. Ich wollte so die Welt, Europa, so mehr über die Situation der Ukraine berichten. Und ja, man kann, ich glaube, auch vom Land etwas machen, irgendwie die Ukraine unterstützen. Also es gibt auch viele Organisationen und ja, also die Soldaten, klar, die an der Front kämpfen, also die Leute, die an der Informationsfront auch kämpfen und ich wie auch andere Leute, die im Ausland sind, kämpfen auch auch im Ausland sozusagen. Und ich bin eine davon. Ich wollte etwas machen, etwas Nützliches und irgendwie meinem Land auch helfen. Ich möchte, dass viele Leute die Situation endlich begreifen, wie seriös das alles ist, wie schrecklich das alles ist und dass wir das einfach nicht so zur Seite legen können.
Wie war dann diese Ausreise aus der Ukraine? Ich glaube, Sie haben dann einen Zug genommen aus Lviv. Mhm. Das war gar nicht so einfach, wenn Sie uns mal die Situation beschreiben, der Bahnhof dort. Wie sah es dort aus?
Ja, ich war vielleicht ein bisschen naiv, dass es alles so einfach mit dem Zugticket klappt. Meine Freundin hat mir das Zugticket gegeben, so von jemandem, denn, also von einer Frau, die nicht gefahren ist. Ich dachte auch, super, ich habe jetzt so genaue Zeit, wann ich abfahren muss. Das war 14:05. Bin ich trotzdem ein bisschen früher gekommen, aber das war eine Überraschung für mich. Als ich zum Bahnhof kam, ich habe eine riesige Schlange von Leuten, meistens von den Frauen mit Kindern, schon draußen gesehen. Und dann habe ich gefragt, wo ist mein Zug, wohin muss ich jetzt? Ja. Und dann habe ich die Antwort bekommen von den Leuten, so, also man muss einfach warten, einfach in eine Schlange stellen, Tickets gelten nicht mehr.
Und normale Züge fuhren auch nicht mehr?
Ja, genau. Es gibt so einige Züge am Tag, die in Richtung Polen fahren und man muss einfach Glück haben, man muss warten. Und an diesem Tag waren auch viele Evakuierungszüge aus Charkiw. Das war genau dieser Tag und viele Leute kamen aus Charkiw nach Lviv und dann direkt weiter. Ja, deswegen ist gaben so viele Leute.
Wir waren gerade dabei stehen geblieben, Ihre Ausreise von der Ukraine aus Lviv dann erstmal Richtung polnische Grenze. Wie ging es weiter?
Den Tag vergesse ich nie. Ich musste ausatmen sogar. Also das war ganz schwierig. Also ich hatte so irgendwelchen Zug genommen. Ich musste 3,5 Stunden warten. Und dann, aber es war kein Zug mehr direkt nach Polen, sondern nur zur ukrainischen Grenze. Dann musste man zu Fuß noch zu diesem Standpunkt gehen, wo diese Schlange eigentlich begann. Und dann musste man 2 Kontrollpunkte gehen. Also um 6 Uhr bin ich aus dem Zug rausgestiegen und dann... Es hat begonnen sozusagen mit diesem riesigen Marsch von Frauen, mit Kindern, mit Haustieren. Also ich konnte damals das alles nicht irgendwie, ich konnte nicht daran glauben, dass es mit mir passiert. Das war wie ein Bild, so ein Fragment aus einem Film. Also das dauert alles insgesamt, so dieser Fußmarsch, 10 Stunden von 18 Uhr bis 4 Uhr morgen. Das alles zu Fuß in der Nacht und das war schrecklich. Also viele waren schon in Panik irgendwie, die Frauen mit kleinen Kindern. Sie wollten schon schneller los.
Um die 15 Kilometer waren es, glaube ich, die Sie dann gelaufen sind, mitten in der Nacht. Sie hatten ja erstmal kein wirkliches Ziel. Wie kam denn dann ein Ziel?
Genau, ja, obwohl ich ganz ruhig war. Ich war ganz ruhig, habe mich selbst beruhigt. Ich mache das schon, es gibt keinen Rückweg mehr, obwohl ich schon auch Gedanken gemacht habe, vielleicht besser doch zurück nach Lviv, ein bisschen warten.
Da waren Ihre Freunde?
Ja, genau. Also meine Freunde warteten auf mich immer. Und dann dachte ich, nein, es gibt nur der Weg nach vorne. Ich muss einfach weitergehen. Ja, und ich hatte aber keinen Plan, wie ich das mache. Ich dachte auch nicht, dass ich so spät in der Nacht oder früh am Morgen in Polen bin. Ich dachte, es gibt da jemanden, der mit der Übernachtung helfen kann. Ich habe schon so gedacht, also ich übernachte eine Nacht in Polen, dann nehme ich irgendwelchen Bus, dann ich kann mir schon so klar kommen, ja. Aber ein bisschen war ich schon, also nicht in Panik, aber ein bisschen habe ich mir schon Sorgen gemacht. So irgendwann in der Mitte, so um 11 Uhr, um 12 Uhr, ich dachte, nee, das dauert sehr lange und was mache ich weiter? Vielleicht, also alle waren zusammen, so mit jemandem, mit den Kindern, mit erwachsenen Kindern, so mit Freundinnen. Und ich war alleine und ich dachte, ich beobachtete einfach diese ganze Situation, als ob ich einfach Zuschauerin bin. Ja. Und dann, ich glaube, hatte ich Glück. Ich habe gehört, wie eine Frau sehr laut und fröhlich erzählt hat, dass ein Auto oder ein Bus sie, also ihre Familie, direkt auf der polnischen Grenze abholt, nach Deutschland. Und ich dachte mir, nach Deutschland fahren jetzt die Busse direkt von Polen nach Deutschland, so von der Grenze. Ich dachte, ja, ich muss einfach fragen. Und ich habe sie gefragt, ob sie zufällig einen Platz für mich haben. Und sie sagten, ja, wir haben sogar zwei Plätze frei. Und das war wirklich Glück für mich. Und sie, natürlich, sie fuhren nach Hamburg, aber das war auch total okay für mich. Also Hauptsache nach Deutschland, von Hamburg brauchte ich nur so 3,5 Stunden nach Düsseldorf.
Julia Solzka heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Viele Reaktionen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Wir hatten eben die fragen ja, was geht uns der Krieg der Ukraine und Russland an? Ich bin kriegsmüde, das ist gut so, hatte eine Hörerin geschrieben. Oder hört auf, Waffen zu fordern, geht endlich den diplomatischen Weg. Andere Reaktionen darauf, die schreiben, Kriegsmüdigkeit, wenn ich das schon höre, ist unverantwortlich und auch völlig daneben. Vor allem, wenn man im vermeintlich sicheren Westen auf dem Sofa sitzt, die Ukraine aufzufordern, aufzugeben. Also Sie erleben auch die unterschiedlichsten Reaktionen. Und Sie haben dann in Ihrem Buch beschrieben, wie Sie sich selbst verändert haben, wie Sie sich selbst innerlich gepanzert haben. Können Sie das mal beschreiben?
Ja, also man kann nicht einfach so mehr nett bleiben zu allen Leuten. Ich bin normalerweise ein ganz offener, freundlicher Mensch. Ich hatte auch so Freunde, Bekannte in Russland. Ich akzeptiere alle Leute, alle Nationalitäten, alle Länder, egal, ja, so. Es gibt überall gute und schlechte Menschen sozusagen. Aber nach diesem Krieg und während des Kriegs habe ich auch vieles verstanden. Manche Sachen dürfen nicht passieren. Und das, was die Russen sagen, wie sie reagieren, das geht einfach nicht.
Die reagieren ja größtenteils auf Propaganda aus dem eigenen Land. Viele können sich nicht informieren, müssen mit Strafen rechnen. 15 Jahre Gefängnis, wenn sie beispielsweise demonstrieren. Was sagen Sie dazu?
Also man sagt, wenn jemand über keine Informationen verfügt, das befreit sie nicht von der Verantwortung. Ja, es gibt schon so einen Spruch. Und ja, natürlich, es ist kompliziert. Es gibt keine Meinungsfreiheit in Russland. Aber trotzdem, wer will, der sagt etwas. Oder zumindest bleibt nicht in diesem Land. Ich glaube, wenn die Leute dort leben und wenn die ihre Regierung unterstützen oder nichts dagegen machen, dann ist es für sie auch okay. Keine Ahnung, es gibt immer die Wahl, es gibt immer die Entscheidung.
Sie meinen eine gewisse Gleichgültigkeit?
Ja, genau. Manche möchten auch nichts hören und nicht ihre Welt, ihre schöne Welt ruinieren. Sie haben nur bestimmte Informationen, sie wollen nicht andere Informationen hören. Das ist so. Gut so, bequem.
Wobei man das ja in den unterschiedlichsten Bereichen sieht und je mehr sich die Menschen damit beschäftigen, desto mehr stellen sie fest, es gibt keine einfachen Antworten. Es gibt eben nicht die einfachen Lösungen. Das macht den Konflikt so schwierig und der wird ja vermutlich noch weiterhin andauern, wie NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte. Was lässt denn Sie überhaupt in solchen Situationen dann überhaupt noch die Hoffnung nicht aufgeben, Pläne machen, vielleicht sogar den Humor bewahren?
Genau so. Der wichtige Bestandteil von dem Charakter sozusagen von allen Ukrainern ist Humor. Also wir verlieren nie unseren Humor, egal, sogar wenn die Situation sehr kritisch und schlecht ist. Das hilft uns weiter, die Kräfte zu haben. Und wir sind auch einig, wir unterstützen immer einander. Wir waren immer einig, aber so wie jetzt waren wir vielleicht noch nie. Deswegen, das hilft uns alle, so Humor, diese Einigkeit, Zusammenarbeit sozusagen, gegenseitige Hilfe, das hilft uns alles, so stehen zu bleiben. Und das wünsche ich auch allen anderen so. Deswegen wurde Kiew auch nicht in 3 Tagen so weggenommen sozusagen.
Sie haben gerade den Humor beschrieben, wie wichtig der in Krisen- und Kriegszeiten ist und Sie sich den Humor bewahren konnten. Und Sie schreiben dann von einem Schauspieler und mehrfachen Meister im Striptease, auch das gibt's bei Ihnen, der ganz besonders im Einsatz war. Was hat der gemacht?
Also er hat, das war Alexei Zurovtsev, ja, also er hat einfach viele Tiere aus Irpin, also Irpin, das kleine Stadt nahe Kiew, ich glaube, jetzt kennen auch alle in Deutschland so diesen Namen. Er hat die Tiere aus betroffenen Häusern gerettet, also die meistens waren das die Kätzchen. also Katzen, auch Hunde, also von den Häusern, die niedergebrannt wurden oder irgendwie so teilweise betroffen wurden. Er hat angefangen, so einfach diese Tiere zu suchen, ob irgendwo noch irgendwelche geblieben sind. Und da ist, wurde er irgendwie bekannt. Deswegen. Aber egal, wer bist du? Ich meine, Schauspieler, normale Mensch, also Präsident oder keine Ahnung, Tänzer. Bei uns ist es zumindest so, ja. Jeder musste was machen. Also man konnte nicht einfach sitzen und auf Hilfe warten. Also jeder hat etwas gemacht, was er konnte.
Ja, deswegen. Wobei Sie gerade auch Präsident ansprechen, auch eher das Thema Korruption ist ein großes Thema. Er hat nicht wirklich das unternommen, was er versprochen hat zu unternehmen. Also auch da gibt es dann immer wieder kritische Punkte, auf die man kommt. Aber Sie haben diesen Menschen erwähnt in Ihrem Buch und haben mit Ihrem Buch dann selbst beschlossen, auch einen Teil Ihres Erlöses einer Hilfsorganisation zugutekommen zu lassen. Was ist das für eine Organisation?
Das ist eine Organisation, die für Mädchen und junge Frauen Hilfe leistet. Also Hilfe, ich meine, es gibt verschiedene Punkte. Also sie bieten auch jetzt psychologische Punkte für die betroffene junge Frauen oder auch Kinder, die von den Vergewaltigungen in Bucha, in Irpin, in Kiew-Region betroffen sind. Das ist auch sehr wichtig. Und generell beschäftigen sie sich mit der Entwicklung und mit der Ausbildung von Frauen. Und sie besorgen auch alle möglichen Mittel, damit sie lernen können, damit sie, also alles, was Frauenbildung sozusagen angeht. Ich denke, das ist sehr wichtig. Also insgesamt Kinder und Jugendliche, das ist unsere Zukunft. Deswegen, ich dachte, das ist sehr sinnvoll, in diese Organisation zu investieren, als woanders.
Ja, Sie haben Butscha gerade angesprochen. Sie kennen die Stadt gut. Sie wurde zum Symbol des Massakers. Sie haben dort eine Zeit erlebt. Welche Bilder haben Sie mit Butscha verbunden?
Genau, ich kenne gut Butscha und auch Irpin. In Butscha habe ich etwa 4 Monaten, vielleicht 5, also bis 6 Monaten, habe ich gelebt, als ich aus Deutschland zurück in die Ukraine im Jahre 2018 zurückgekommen bin. Das ist sehr, sehr schöne kleine Stadt, grüne Stadt. Es gibt sehr viele neue Wohnhäuser. Dort leben meistens also junge Familien mit Kindern oder die Familien, die gerade so Kinder bekommen möchten. Viele junge Leute, Studenten. Das war sehr gemütliche, grüne, kleine Stadt. Und es war ein bisschen weit von Kiew. Also wie weit? Etwa 10, 15 Minuten mit dem Auto, eigentlich nicht so weit, aber man konnte dort so weit weg von Lärm, ja, von der Stadt leben. Ja, deswegen, das war sehr schmerzhaft für mich, diese Nachrichten von Butscha und Irpin zu hören. Als alle diese Sachen, also diese Massaker entdeckt wurden, ja, was gerade Okkupanten in Butscha gemacht haben. Ich konnte 2, 3 Tage nicht ruhig leben sozusagen. Also das Leben ist sowieso jetzt anders, aber das war sehr schwierig.
Vieles, was uns weiterhin noch beschäftigen wird. Danke erstmal für Ihre Schilderungen heute Vormittag in SWR 1, Leute. Julia Solzka.
Danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.